Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel, ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit Ulrich Stephan und mir, heute wieder aus unseren Homeoffices, weil wir natürlich auch uns strikt an die Auflagen der Bundesregierung halten und versuchen, Menschenansammlungen zu meiden bzw. komplett auszuschließen. Euro-Dollar-Wechselkurs ist in den letzten Wochen ja wirklich auf Achterbahnfahrt. Wir sehen irgendwie alle Kurse zwischen 1,05 und 1,15. Die Volatilitäten sind massiv angestiegen und in vielen europäischen Ländern, aber auch weltweit, kommt das öffentliche Leben oder wird das öffentliche Leben nach und nach eingeschränkt. Uli, glaubst du, wir können damit die Corona-Kurve nachhaltig abflachen?
Also ich hoffe, dass wir das hinkriegen, denn das ist natürlich ökonomisch sehr teuer. Nach allem, was ich von Virologen und Epidemiologen höre, scheint es aber die einzige Möglichkeit im Moment zu sein. Deswegen sollten wir uns daran halten. Und dann hoffe ich, dass die Zahlen auch tatsächlich runtergehen, so wie man das angenommen hat. Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut hatte wohl heute schon mal gesagt, dass er, wir sind ja im Grunde schon seit einer Woche, es ist ja jetzt nochmal verstärkt worden, schon da erste Ergebnisse sehen könnte. Also da weiter Daumen drücken, dass sich die Menschen dran halten und dass wir damit die Fallzahlen herunterbekommen.
Die Regierung und die Notenbanken weltweit befinden sich letztlich ja im Krisenmodus. Lass uns mal mit den USA anfangen. Dort hat die US-Regierung angekündigt, dass wahrscheinlich dieses sogenannte Helikoptergeld kommt, 1200 US-Dollar für jeden US-Bürger. Glaubst du wirklich, dass dies eine mögliche Rezession abfedern könnte, beziehungsweise in der jetzigen Phase der Wirtschaft hilft?
Ich glaube, man muss zwei Sachen da unterscheiden. Das eine ist die Programme, die jetzt dazu da sind, um Liquidität, um Überbrückungskredite, Liquiditätshilfen, Bürgschaften und so weiter und so fort zu geben, um die Unternehmen am Leben zu halten, vor allen Dingen auch die kleineren Unternehmen. Und es gibt eben dann Geld für diejenigen, die eben einfach wenig haben und gerade in den USA ohne die Sozialsysteme, wie wir die aus Kontinentaleuropa kennen, kann das schon helfen, Leute wirklich auch, ja, dass sie sich überhaupt noch was leisten können, dass sie dann auch diese Quarantänemaßnahmen überhaupt durchführen können, wenn man dieses Helikoptergeld aufsetzt. Deswegen würde mich nicht überraschen, wenn es denn dann tatsächlich kommt.
Das heißt, Helikoptergeld in USA, ja, in Europa aufgrund der Sozialsysteme eher unwahrscheinlich.
In Europa würde ich das im Moment für relativ unwahrscheinlich halten. Wir haben auch hier verschiedene Maßnahmen, aber die gehen im Moment noch in eine andere Richtung, ja.
Die Fed hat angekündigt, ein weiteres Anleihenkaufprogramm für Staatsanleihen und Hypothekenpapiere aufzulegen. Die sollen diesmal kein zeitliches Limit haben und in den nötigen Mengen fortlaufend zur Verfügung gestellt werden. Ich frage mich ehrlich gesagt, bei allen Programmen, gibt es eigentlich noch die entsprechenden Papiere auf dem Markt und ist da wirklich noch ein Effekt auf die Realwirtschaft zu sehen?
Das ist eine ausgesprochen gute Frage. Wir haben auch hier zwei Stoßrichtungen wieder. Die Fed hat zuerst nur an Liquidität gearbeitet. Da ging es insbesondere auch um US-Dollar. Dollar sind knapp geworden. Sie werden eben gehortet in einer solchen Krise. Viele Finanzinstitute halten zuerst mal ihre Dollars fest. Sie wissen nicht, wie viele Unternehmen möglicherweise insolvent werden. Dann muss man wieder auf seine Bilanzrelationen auch mit der Regulatorik nach der Finanzkrise gucken. Also insofern ist das ein Thema, verbunden dann mit Schwellen- und Entwicklungsländer, die weniger Außenhandelsüberschüsse haben, also Handelsbilanzen, Leistungsbilanzen, führt, wie gesagt, zu einem Dollar-Engpass. Und da hat die Fed mit großen Programmen für Liquidität gesorgt, international mit Swap-Programmen, aber auch im eigenen Markt. Das ist das eine. Das zweite ist dann, dass man natürlich auf die Finanzkonditionen guckt und die Fed offensichtlich jetzt mittlerweile dazu übergegangen ist, geradezu Kredithilfen direkt zu geben. Also das Kreditprogramm ist erweitert worden. Man hat eben gesagt, dass die Bankbilanz weiter ausgedehnt werden soll, ohne Limit, soweit wie es notwendig ist. Das sind sicherlich Maßgaben, die haben wir so bisher noch nicht gesehen. Ausgesprochen bemerkenswert, zeigt, wie sehr wir im Krisenmodus sind, wird uns nicht helfen jetzt im Moment, weil jetzt haben wir Shutdown. Jetzt fallen die Produktionen aus, die Nachfrage fällt aus. Das wird ja auch in den USA so sein. Und insofern hilft es dann, die Unternehmen am Leben zu halten. Und vor allen Dingen, wenn wir diese Krise überkommen sollten, dass wir dann auch eine echte Erholung sehen, weil die Unternehmen noch vorhanden sind.
Und du hast ja gesagt, eigentlich sind ja genug US-Dollar im Markt vorhanden. Also wir sehen zwar Liquiditätsengpässe, aber am Ende des Tages ist doch eher ein Engpass in der Verteilung, oder?
Ja, wie gesagt, es wird dann gehortet, sind an verschiedenen Stellen dann zu wenig da. Insofern hat die Fed im ersten Schritt ja mit den G7-Notenbanken entsprechende Währungsswaps abgeschlossen. Das müsste man eigentlich erweitern, vergrößern, verlängern, um dann auch weltweit für diese nötige Dollarunterstützung zu sorgen. Die Fed tut im Moment wirklich alles und ist in einem Krisenmodus, wie wir es bisher fast noch, eigentlich noch nie gesehen haben, um diese Dinge dann auch darstellen zu können.
Ja, auch die EZB befindet sich ja im Krisenmodus. Christine Lagarde hat gesagt, so viel wie nötig und so lang wie nötig. Welche Auswirkungen wird das neu geschaffene Pandemic Emergency Purchase Programm, kurz PEP, auf den Euromarkt haben?
Ja, das Wichtige daran ist vor allen Dingen, dass die EZB gesagt hat, dass sie nicht nur nach EZB-Kapitalschlüssel kauft, also nicht überwiegend Deutschland und weniger andere Länder, sondern dass sie durchaus auch mit besonderem Fokus auf bestimmte Länder kaufen kann. Sie versucht hier zu unterstützen, die Finanzkonditionen zu verbessern. Und das ist aus meiner Sicht der Hintergrund. Das Programm soll bis Ende des Jahres durchgezogen werden. Es werden so was zwischen 110 und 120 Milliarden pro Monat gekauft, wobei ich annehme, die EZB hat auch nicht gesagt, dass sie das monatlich macht, dass das jetzt in diesem zweiten Quartal sehr viel stärker sein wird und dann gegen Jahresende abnimmt. Aber wie gesagt, Hintergrund ist, die Finanzkonditionen für Länder und für Unternehmen hier zu verbessern, indem man die Kurse nach oben zieht und die Zinssätze entsprechend nach unten drückt.
Ja, weiteres Geld gibt es ja jetzt von der Bundesregierung. Nach 6 Jahren der schwarzen Null im Bundeshaushalt sollen wieder Schulden gemacht werden. Der Nachtragshaushalt hört sich gewaltig an, 156 Milliarden Euro Neuverschuldung. Wofür soll das Geld eigentlich eingesetzt werden?
Ja, die Bundesregierung hat ja schon verschiedene Pakete bekannt gegeben. Da wird wahrscheinlich noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Ich denke, dass da noch mehr kommen wird. Es geht insbesondere um Liquiditätshilfen. 100 Milliarden Euro stehen hier über den Wirtschaftsstabilitäts- bzw. Stabilisierungsfonds zur Verfügung, also über die KfW. Dann kann man über Banken diese Kredite beantragen. Das sollte mittlerweile laufen. Zumindest sind die Konditionen auch alle mittlerweile bekannt gegeben worden. Das ist das Erste. Das Zweite sind Bürgschaften für Kredite, die nochmal gegeben werden, auch über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Höhe von 400 Milliarden. Der Bund will sich beteiligen, wenn es hart auf hart kommt, an vor allen Dingen größeren Unternehmen. Hier sind bestimmte Kriterien an Bilanzsumme und Umsatz genannt. Aber auch dieses Programm hat am Ende eine Größe von 100 Milliarden Euro. Zuschüsse sollen gewährt werden für Kleinunternehmen und wirtschaftlich Selbstständige. Bis zu 15.000 Euro, und dafür stehen 50 Milliarden zur Verfügung. Kurzarbeitergeld, Steuerstundungen sind im Gespräch. Insolvenzordnung ist ein Stück weit außer Kraft gesetzt. Also verschiedenste Maßnahmen hier, und dazu brauchte man offensichtlich nach dieser langen Zeit der schwarzen Null einen Nachtragshaushalt in Höhe von 156 Milliarden Euro, der heute wohl beschlossen worden ist, um dieses alles zu finanzieren. Da schlagen ganz ehrlich gesagt zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist der liberale Ökonom, der lieber gesehen hätte, dass wir strukturelle Anpassungen in den letzten 10 Jahren machen. Das andere ist jetzt der Krisenmodus. Wir sind ein Land, das sich diese Maßnahmen leisten kann. Und wir sollten es tun, um, wie gesagt, einen Schutzschirm um die Unternehmen zu ziehen, damit wir sie noch haben, wenn wir aus dieser Krise herauskommen.
Deutsche Bundesanleihen waren ja eigentlich immer als relativ krisenfest gesehen. Durch diese hohe Neuverschuldung wird es richtig teuer jetzt auch für den Staat?
Ja, wir hatten mal zwischendurch eine Verzinsung auf 10-jährigen Bunds, die bei 0,93, 0,94 im negativen Bereich lag. Und dann sind die Zinsen sehr schnell angezogen, bis auf minus 0,2 so in etwa. Und das hing aus meiner Sicht damit zusammen, dass eben Gerüchte aufkamen, man könnte Eurobonds einführen. habe das bisher nicht bestätigt gesehen, aber natürlich, wenn Deutschland Euro-Bonds oder ähnlichen Vehikeln zustimmt und die Bonität der Bundesrepublik Deutschland für Europa mithaftet, dann wird sie natürlich verbessert und dann werden auch die Anleger und Investoren entsprechend höhere Zinssätze verlangen. Das ist einfach der Hintergrund davon. Da kann man politisch natürlich entscheiden, dass man das so tun möchte. Aber bisher habe ich noch keine abschließende Entscheidung oder auch Diskussion zu diesem Thema gesehen. Es gibt eher Vorschläge, den ESM zu nutzen, der ja auch noch einiges an Finanzkraft hat, über 400 Milliarden, um hier auf europäischer Ebene Kredite zur Verfügung stellen zu können.
Ja, es ist ja auch mal die Frage, Euro-Dollar-Bewegung, ich habe es am Anfang gesagt gehabt, momentan extrem volatil. Wie siehst du die nächsten Wochen? Glaubst du, dass das bleiben wird? Oder glaubst du, dadurch, dass jetzt sozusagen die Welt in dem Krisenmodus drin ist, die Zentralbanken reagieren, die Regierungen reagieren, die Bevölkerung sich nach und nach darauf einstellt, auf die, ja, ich sag mal, mehr oder weniger eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten, dass wir ein bisschen Ruhe in den Euro-Dollar-Kurs reinbekommen?
Ja, wir haben ja nicht nur im Euro-Dollar diese Diskussion, wir haben die extrem hohen Volatilitäten im Grunde genommen in sämtlichen Märkten, von Aktien angefangen über Unternehmensanleihen bis hin zu Gold, auch sichere Häfen wie Bund, wie ich das vorhin schon gesagt habe, oder US Treasuries sind extrem betroffen. Wir werden überrollt von negativen Nachrichten. Es werden ja praktisch im Minutentakt Neuinfizierte, Verstorbene und ähnliche Dinge gemeldet, Zusammenbruch des Gesundheitssystems und so weiter. Das wird sicherlich uns noch eine ganze Zeit lang verfolgen. Und man ist ja mit Hochdruck daran, Gott sei Dank, Medikamente, aber auch Impfungen zu entwickeln. Impfungen werden wohl etwas länger dauern. Mit Medikamenten kann man wahrscheinlich ein bisschen früher rechnen. Aber solange die Zahlen schlecht und die Nachrichten schlecht sind, wird man sich auf Volatilitäten einstellen müssen. Denn auf der anderen Seite versuchen dann eben immer die Regierungen mit fiskalischen Maßnahmen, die Notenbanken, sich dagegen zu stellen. Und zwischen diesen beiden Polen haben wir im Moment eine hohe Volatilität, die so lange aus meiner Sicht anhalten wird, bis wir wirklich nachhaltig die Zahlen der Neuinfizierten nach unten kriegen und damit irgendwo ein Ende dieser Krise vielleicht erkennbar ist.
Wenn wir dann endlich in dem Status sind, dass wir nachhaltig die Zahlen runterbekommen der Infizierten, wie du es gerade gesagt hast, lass uns mal nach vorne gucken, was dann passieren könnte. Wird es dann die große, ich nenne es mal mit Absicht, globale Arbeitslosigkeit geben? Oder siehst du insbesondere für den deutschen Arbeitsmarkt auch gute Chancen in einer Welt nach der Pandemie?
Ja, das hängt eben jetzt genau von den Maßgaben ab. Also jetzt hat gerade das IFO-Institut in München bekannt gegeben, dass man, je nachdem wie die weitere Entwicklung ist und wie darauf reagiert ist, in Deutschland mit einem negativen Wachstum zwischen 7% und 21% rechnen muss. Das ist natürlich ein Scheunentor und zeigt einfach, wie groß die Unsicherheit ist. Und das IFO-Institut hatte auch gesagt, am Arbeitsmarkt wären es dann zwischen 1,8 und 6 Millionen Jobs, die wegfallen. Je zielgerichteter und besser wir es jetzt schaffen, die Unternehmen zu unterstützen, damit sie noch da sind, wenn es wieder losgeht, desto glimpflicher kommen wir natürlich auch daraus. Wie gesagt, wir können uns das leisten als Bundesrepublik, weil wir zuletzt regelmäßig die schwarze Null gefahren haben und wir sollten es uns leisten, damit wir dann eben auch eine entsprechende Erholung sehen. Wir müssen nur dann, wenn das alles passiert ist, darüber diskutieren, wie die Krise zustande gekommen ist, wie man reagiert hat, wie man in Zukunft damit umgehen möchte. Ich meine, wir schmeißen ja auch eine ganze Menge an Grundrechten der Bürger im Moment sehr bereitwillig über Bord. Sicherlich gibt es da Gründe zu und ist auch richtig. Aber trotzdem, glaube ich, muss man danach darüber sprechen und vor allen Dingen, wie man strukturelle Anpassungen macht, um die Verschuldung dann auch wieder runterzukriegen. Das gilt vielleicht auch für Deutschland, das gilt aber dann ganz besonders natürlich auch für viele andere Länder. Wenn man sich einfach nur anguckt, die Vereinigten Staaten von Amerika, 110% Schulden aufs Bruttoinlandsprodukt bereits heute. Und jetzt nochmal möglicherweise bis 15% Schulden neu aufgenommen. Man ist ja schon bei über 1 Billion, also über 5%. Und jetzt kommen nochmal die ganzen Pakete obendrauf. da wird man sich dann nach der Krise schon damit befassen müssen, ob der Schuldenstand weiter so wächst oder was man unternimmt. Auch mit Blick auf möglicherweise dann die nächste Krise, die in weiß ich nicht welchen Jahren dann uns ereilen könnte.
Ja gut, das Schreckgespenst der Inflation ist dann ja auch mit diesen riesigen Geldsummen immer noch im Raum dann, ne?
Ja genau, das ist dann eben ein Punkt. Wir werden dann diskutieren müssen, wie lange wir diese extraordinäre Geldpolitik beibehalten wollen und können, wie wir die fiskalischen Programme zurückführen, die Geldpolitik zurückführen, wie die ökonomische Situation dann ist und vor allen Dingen, was wir eben strukturell anpassen wollen, damit wir demnächst besser dastehen, wenn solche Dinge uns ereilen. Ich glaube, das ist jetzt ein externer Schock, den konnte man so nicht erwarten, natürlich nicht. Und jetzt muss man im Krisenmodus einfach reagieren, aber danach muss man dann all diese Fragen stellen und diskutieren, wie wir mit der Situation umgehen wollen und wie wir da rauskommen. Potenziell haben wir keine Inflation, auch die Inflationserwartungen sind gefallen, aber das kann sich natürlich ändern, wenn wir einen Aufschwung sehen und diese ganzen Programme dann zu lange beibehalten werden.
Ja, ich glaube, was du vorhin gesagt hast, wir befinden uns aktuell im Krisenmodus. Nichtsdestotrotz ist es umso wichtiger, auch jetzt schon zu planen, wie wir glimpflich aus diesem Krisenmodus auch wirtschaftlich rauskommen.
Absolut.
Und deshalb kann ich Ihnen und allen nur anbieten, auch mit uns regelmäßig den Kontakt aufzunehmen, damit wir uns abstimmen können, gemeinsam überlegen können, welche momentan die richtigen Strategien sein könnten, um auch in einer Welt nach Corona bzw. nach Ende der Pandemie richtig aufgestellt zu sein und dann nicht noch in ein weiteres Loch reinzusinken. Vielen Dank, Uli, für das heutige Update.
Sehr gerne.